Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast, Herr Lübcke. Vielen, vielen Dank, dass ich die Zeit nehme und das einmal mit mir machen, über Ethics in AI zu sprechen, also KI in Verbindung mit der Ethik, weil es ganz, ganz viele ethische Fragen auch gibt in Verbindung mit diesem Thema. Bevor wir reinstarten, wollen Sie sich einfach ganz kurz vorstellen, damit der Zuhörer einordnen kann, wo kommen Sie her, wo haben Sie die Kompetenzen auch gesammelt, jetzt genau über dieses Thema sprechen zu können?
Sehr gerne, ja. Ich bin seit 2010 Professor an der TU München für Wirtschaftsethik. Ich habe Philosophie studiert und Wirtschaftsinformatik. Und seit 2019 bin ich auch der Leiter dieses neuen Instituts für Ethik in der künstlichen Intelligenz. Und in diesem Bereich arbeiten wir hier an ethischen Fragen für alle Formen von künstlicher Intelligenz, autonomes Fahren, Medizin und viele andere.
Ja. Wenn Sie sagen, autonomes Fahren, da beginnt es bei mir schon zu rattern, weil ich komme aus Ingolstadt, also Autostadt schlechthin. Hat man das denn inzwischen klären können, wenn zum Beispiel, weil wir befinden uns ja auf dem Entwicklungspfad hin zum autonomen Fahren, und da gibt es ja unterschiedliche Stufen, von Stufe 1 bis Stufe 5, glaube ich, ist die letzte Stufe, 5 wäre dann das vollautonome Fahren. Scheitert es denn vor allem an den ethischen Fragen, beziehungsweise hat man denn jetzt schon inzwischen geschafft zu definieren, was denn ethisch vertretbar ist für die Automobilindustrie, für das autonome Fahrzeug?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass die wesentlichen Probleme, die im Moment bestehen, in den ethischen und auch rechtlichen Fragen liegen. Technisch wäre schon sehr viel mehr möglich, als wir heute haben. Es ist aber die Frage, wer übernimmt die Verantwortung, wenn etwas schief geht, wer haftet? Und da liegen eigentlich die wesentlichen Hindernisse im Moment. In manchen anderen Ländern zum Beispiel geht man eher den Weg zu sagen, naja, letztlich ist immer der Fahrer selber verantwortlich für alles, was passiert. Aber das ist an irgendeinem Punkt ist das ein Hindernis für die Weiterentwicklung. Und dann kommen wir da nicht wirklich weiter. Und hier sind tatsächlich noch eine Menge ethische und auch rechtliche Fragen zu klären, an denen wir auch schon seit Jahren arbeiten. Wir haben auch Fortschritt gemacht durchaus, aber das müsste jetzt eigentlich näher implementiert werden.
Kann es dann auch ethisch sein, das von Menschen gesteuerte Fahrzeug komplett zu eliminieren? Gibt es solche Denkansätze auch?
Ja, darüber wird auch nachgedacht. Auch früher wurde das schon. Das ist allerdings jetzt als Szenario noch nicht so relevant. Es gab, als wir vor 7 Jahren auch schon an diesen Fragen gearbeitet haben, auch immer schon die Frage, ist es denn ethisch, dass man eventuell irgendwann nicht mehr selber fahren kann, weil nur noch autonome Fahrzeuge unterwegs sind? Und dann wurde darüber nachgedacht und Leute waren kritisch dagegen. Aber ich meine, das ist wirklich tatsächlich kein so ganz relevantes Szenario. Es gibt eine Menge Szenarien, die wichtig sind und die man vorher erstmal lösen muss.
Zum Beispiel?
Ja, also was wir zum Beispiel machen, wir haben ein Projekt bei uns am Institut, das sich damit mit ganz also praktischen Alltagssituationen für autonomes Fahren befasst. Eben nicht nur diesen ganz ungewöhnlichen, seltenen Fällen, sondern zum Beispiel der Frage, wie nah sollte ein autonomes Fahrzeug an ein LKW, an einen Fußgänger, einen Radfahrer oder ein anderes Fahrzeug kommen dürfen. Und wir arbeiten da zusammen mit dem Institut für Automobiltechnologie. Das machen wir übrigens immer bei uns am Institut eigentlich, dass wir mit den Technikern, den Ingenieuren und den Informatikern zusammenarbeiten direkt. Und da sagen die uns eben, das sind Fragen, die können wir nicht allein lösen. Wir müssen von euch hören, was sollte denn, was ist vertretbar, was haltet ihr für vertretbar, was würde auch die Ethik sagen, was ist vertretbar. Und da diskutieren wir und programmieren das auch tatsächlich auch aus der Sicht verschiedener ethischer Theorien. Würde das einen Unterschied vielleicht machen? Und das sind so Alltagsfragen, die erstmal angegangen werden sollten, bevor wir uns über diese anderen großen Szenarien Gedanken machen.
Ja, da gab es auch letztens eine schöne Ausstellung von der TU Ingolstadt in Kombination mit Eichstätt, ist so eine Wanderausstellung gewesen. Und da wurden 3 Szenarien zum Beispiel gezeichnet, mit einem Fahrradfahrer, einem Fußgänger bzw. einer Bushaltestelle und eben einem Fahrzeug. Und da ging es jetzt darum, ein Fußgänger läuft auf die Straße und das Auto hat 3 Möglichkeiten auszuweichen, eben in diese Menge der Menschen, die an der Bushaltestelle stehen, Dann ging es darum, soll ich eher den Fahrer schützen, also die Insassen in dem Fahrzeug, weil du dein Kind eben zum Beispiel dabei hast, oder geht es darum, den Fahrradfahrer oder den Fußgänger auf die Straße rennen zu schützen? Und da habe ich mir dann gedacht, das könnten in Zukunft natürlich jetzt schon auch nochmal Fragestellungen sein, in welches Fahrzeug steige ich denn? Steige ich eher in das Fahrzeug, das die anderen schützt, oder steige ich eher in das Fahrzeug, das eher mich schützt? Also das sind dann auch irgendwo Verkaufsargumente, die dann damit dranhängen, ne?
Absolut, also wenn man sagen würde, das ist alles unwichtig, oder diese Frage dürfen wir gar nicht diskutieren, ob das Fahrzeug den Fahrer schützt. Also das ist, glaube ich, unrealistisch, weil diese Fahrzeuge ja auch verkauft werden müssen. Ja. Und ich glaube nicht, dass Menschen einsteigen würden in ein Fahrzeug, von dem sie nicht so ganz sicher sind, was das dann machen würde in solchen Szenen. Jetzt muss man allerdings auch manches berücksichtigen, dabei der Fahrer, die Fahrer sind natürlich immer besser geschützt als die Personen draußen. In diesen Szenarien, ich weiß, was Sie meinen, da kann man auch generieren, dann beliebig. Da wird immer angenommen oder meistens angenommen, dass die Risiken gleich verteilt sind für die Passanten draußen und die Insassen im Auto. Das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen muss man das schon berücksichtigen, sagen auch die Automobilfirmen, nicht? Das ist eigentlich kein realistisches Szenario, weil die Risikoverteilung sehr asymmetrisch ist an der Stelle. Aber dennoch gibt es Szenarien, es sind allerdings nicht viele, aber manche Szenarien, wo man überlegen kann, was würde das Fahrzeug jetzt hier machen, sollte es über eine Klippe fahren zum Beispiel, um auszuweichen. Das ist aber eine ganz, ganz wenigen Szenarien, wo das wirklich relevant werden würde. Und naja, habe ich auch noch keine Patentlösung dafür, aber darüber müsste man sich dann auch Gedanken machen.
Das also schon verrückt, wie tief. Und jetzt sind wir nur in diesem einen kleinen Thema drin.
Ja, ja, genau.
Und wir sprechen ja über künstliche Intelligenz ganz generell. Und klar, autonomes Fahren ist ein Anwendungsfall. Mal weg von dem autonomen Fahrzeug hin zu vielleicht gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen. Was sind denn so die Kernfragestellungen, mit denen Sie sich gerade im Institut auch beschäftigen? Welchen Impact KI, und da streifen wir auch nur die generative KI und noch nicht mal die generelle KI, was sind denn so Szenarien, die Sie gerade beschäftigt?
Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, in dem geht es darum, eine App zu entwickeln für Leute mit Diabetes. Und da sind viele technische Partner dabei, aber es gibt eben auch eine Reihe von nicht technischen Fragen dabei, also ethischen Fragen letztlich. Das sind Fragen wie zum Beispiel nach der wird die Privatsphäre berücksichtigt. Also das ist natürlich häufig schon in gesetzlichen Verordnungen, es gibt Datenschutzgrundverordnungen, ist sowas drin, aber das muss auch einprogrammiert werden. Dann gibt es immer diese Fairness-Aspekt. Ist diese App, berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen angemessen? Und das heißt nicht immer, dass sie gleich behandelt werden, aber wird das angemessen berücksichtigt. Also dieser ganze Fairness-Aspekt ist in vielen unserer Projekte, zum Beispiel in diesem, aber auch in anderen, ist ein großes Thema. Es gibt ja diese alten Fragestellungen auch schon seit Jahren, immer wieder unterschiedliche Hautfarben zu erkennen und zu berücksichtigen. Also das sind alles Fragen, die bei uns auch eine große Rolle spielen. Und wir haben nochmal ein ganz anderes Thema vielleicht nochmal, ist etwa im Bereich, also alles, was unter dem Bereich Nachhaltigkeit fällt eigentlich. Da kann KI ja sehr, sehr hilfreich sein. Wir haben ein Projekt, was sich mit der also Earth Observation, also Überwachung, Beobachtung, also durch Satelliten beschäftigt. Etwas, wo man denkt, das ist ein rein technisches Thema. Wo sind da jetzt die ethischen Belange? Aber wenn ich also Erdbeobachtung durch Satelliten mache und die Bilder automatisch auswerte, da gibt es zum Beispiel die Frage, wie klassifiziere ich bestimmte Gegenden? Und eine Regierung in einem bestimmten Land könnte, und das wird auch tatsächlich gemacht, wie entwickeln sich Slums? Wie entwickeln die sich? Alles ist jetzt schon wieder anders und das wird automatisch beobachtet. Und aber die Klassifikation eines Slums, dieses Gebiet ist ein Slum, das ist kein Slum und so, das ist eine hochgradig ethische, auch vielleicht auch rechtliche, aber vor allem erstmal eine ethische Frage. Und das kann zum Beispiel dann bedeuten, wenn das klassifiziert wird als Slum, könnte eine Regierung auf die Idee kommen, das wird jetzt abgerissen als nächstes. Und die Bewohner jetzt irgendwie weg. Also. Und da sind also viele Fragen von Sensibilitäten sozusagen in diesen Projekten, die man berücksichtigen muss. Und man kann nicht auch bei Themen, die scheinbar erstmal rein technisch sind, können viele Implikationen haben, die darüber hinausgehen.
Ja, Das ist eigentlich schon eine krasse Frage. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, dass man auf der einen Seite mit einer Rakete einen Satelliten ins All schießt, was viele, viele Millionen Euro kostet, oder? Und auf der anderen Seite nutze ich dann diesen Satelliten, der so viel Geld kostet, um dann Slums zu beobachten, ist schon irgendwie makaber.
Ja, klar, Satelliten werden mittlerweile ja für viele Zwecke benutzt,
aber irgendwie trotzdem makaber. Okay. Gibt's noch andere Punkte, mit denen Sie sich gerade beschäftigen? Vielleicht,
ja. Ja, also wir haben ja eine Reihe von Forschungsclustern. Also der ganze Bereich generative KI ist natürlich etwas, was uns eigentlich permanent beschäftigt. Derzeit vor allem die Frage, wie sieht eine sinnvolle Regulierung dieser Technologien aus? Mhm. Also wir haben ein Cluster, das sich speziell mit Regulierung beschäftigt. Und mit dem neuen EU AI Act ist ja das eben auch in Fokus gerückt. Jetzt soll es da also eine Regulierung geben. Und da geht es natürlich um unterschiedliche Themen. Also auch schon in der Entwicklung dieser Technologien sollen also verschiedene Aspekte mit berücksichtigt werden, dass die fair sind, dass die Datensätze nicht biased sind, also nicht voreingenommen sind. Und das sind eine Menge schwierige Fragen, bei denen ich auch, also bei denen viele politische, nicht nur ethische, sondern auch viele politische Aspekte haben und bei denen ich auch nicht im Vorhinein sagen kann, das eine ist der richtige Weg, der andere. Man muss das untersuchen,
denke ich. Ja. Verstehen denn unsere Politiker, was KI kann oder welchen Impact es gesellschaftlich haben kann?
Also vor ein paar Jahren noch hätte ich gesagt, nein. Mittlerweile, glaube ich, ist es ein bisschen mehr geworden. Es ist, glaube ich, schon das Verständnis, auch seit es die generative KI gibt, weil die doch so sichtbar ist für viele und man kann damit Texte generieren. Viele machen das mittlerweile schon. Da ist es sichtbarer geworden. Allerdings die Schlussfolgerung, die man daraus zieht, da bin ich mir nicht so sicher, ob man es wirklich verstanden hat. Insbesondere auch gerade die Frage, und die ist für mich eigentlich bei der ganzen Ethik der KI immer wichtig, nicht nur die Risiken zu betrachten, sondern auch die ethischen Chancen. Also ich meine nicht im Sinne nur von Geschäftschancen, sondern wirklich ethischen Chancen, wie diese Technologien die Möglichkeit haben, unser Leben zu verbessern in vieler Hinsicht. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig in den Vordergrund genommen. Das also auch wenn ich Regulierungen oder ethische Richtlinien, aber gerade auch wenn es um Regulierung geht, wenn ich da sowas entwickle, muss ich mir irgendwie auch überlegen, wie kann ich denn das Potenzial dieser Technologie freisetzen und nicht immer nur, ich muss verhindern, dass das passiert und das passiert, ist auch ein Thema. Aber man sollte auch sehen, wie kann man es denn ermöglichen? Und das ist etwas, was ich mir doch ein bisschen stärker noch wünschen würde.
Ja, also ich glaube, ganz viel Unverständnis kommt daher auch aus Unkenntnis, weil die Leute dann einfach nicht so tief drin sind im Thema und nicht wissen, was da auf der technischen Ebene passiert. Punkt 1 und Punkt 2 ist, glaube ich, und das ist auch ganz entscheidend, wer hat denn die Verfügung über diese KI? Weil momentan haben wir ja OpenAI als riesengroßen Player, aber da ist ja Microsoft ganz tief investiert. Die haben, glaube ich, 49% Anteil an der Firma. Also kannst du eigentlich mehr oder weniger sagen, die gehört mehr oder weniger Microsoft. Dann hast du noch Google als großen Player und dann war es schon fast wieder. Und deshalb ist da, glaube ich, die größere Befürchtung, dass es zu einer Monopolstellung kommen könnte, wenn da nur ganz wenige oder einzelne Player da die Verfügung dann über die Daten haben und die dann natürlich auch verwendet werden. Weil was man schon irgendwie auch, oder wo man vielleicht auch Schlüsse daraus ziehen kann, ist, die Algorithmen, wie sie auf den Social-Media-Plattformen und so weiter funktionieren, die sind ja auch zu Teilen irgendwo manipulativ. Und das ist ja eigentlich auch schon KI, wenn man es genau betrachten möchte. Mhm. Und auch darüber kann man sich streiten, sind denn die Algorithmen, die da gerade auf Social Media angewendet werden, sind die denn wirklich netto positiv für uns? Und da wird es bestimmt viele Argumente geben, die eher dagegen sprechen als dafür. Und deshalb ist da, glaube ich, eher die Angst da, dass die Leute diesen Monopolstellungen, diese einzelnen Unternehmen, die dieses Tech-Know-how, aber auch diese Macht, die damit einhergeht, haben und da keinen Einfluss mehr drauf nehmen können.
Ja, also und gerade deswegen ist es mir oder auch uns am Institut eigentlich wichtig, zu sehen, wie kann man denn auch Alternativen entwickeln. Denn es gibt ja durchaus auch hier in Deutschland und gerade auch in Bayern und im Münchner Raum viele Startups, die sich in dem Bereich damit beschäftigen, generative KI-Lösungen für die verschiedensten Bereiche zu entwickeln. Etwa bisher auch jetzt gerade ein großes Thema ist der Bildungssektor. Und da kann generative KI außerordentlich hilfreich sein, nämlich individualisiertes Lernen zu unterstützen und zu stärker zu ermöglichen. Und das sind alles Lösungen. Ja, natürlich sind da auch jetzt schon die allgemeinen, es ist, also Softwarelösungen ist OpenAI sicherlich schon dafür interessant, aber jetzt spezifischere zu entwickeln, da glaube ich, da gibt es schon eine Menge Chancen dafür, die eben auch dann nicht nur den großen Playern aus dem Silicon Valley nützen. Aber man muss sehen, wie man das ermöglicht, nicht? Und wie man das nicht unnötig zusätzlich behindert.
Wie sieht denn da die Finanzierung in Deutschland inzwischen aus? Gibt es da genügend Venture Capital?
Ja, das ist ein großes Thema. Das, also eigentlich, die kurze Antwort ist eigentlich nein. Wenn, dann gibt es bei vielen solcher Entwicklungen, was dann auch unter KI fällt, ist nach wie vor in den Großunternehmen bei uns. Und das ist auch in Ordnung, völlig legitim natürlich. Ich meine, im Vergleich zu anderen Bereichen hat sich schon eine gewisse Startup-Szene entwickelt. Glaube ich, das kann man sagen mit, sagen wir mal, ordentlicher Kapitalausstattung, aber es könnte natürlich mehr sein. Und da müsste man verstärkt darüber nachdenken, zumindest ob man im europäischen Rahmen mehr Kapital anziehen kann, weil sonst die Lösung oder am Ende wird es dann immer wieder da hinauslaufen, dass die Player, wenn sie dann doch mal wirklich erfolgreich geworden sind, größer geworden sind, dann aufgekauft werden von entsprechend von anderen. Und das ist auch nicht, das ist jetzt auch nichts ganz Schlimmes. Vielleicht ist es dann die beste Lösung, aber es wäre natürlich schon wünschenswert, dass wir entsprechend auch bei uns solche Player entwickeln würden. Was wir zum Teil haben, sind die dann in einem rein technischen Sektor, auch vielleicht einen sehr spezialisierten aktiv sind. Und das ist auch eine gewisse Gefahr, weil es da doch sehr schnell auch sein kann, dass diese Lösung, die technische Lösung, die man da im Sinn hat, auch schnell wieder veraltet sein kann. Weil man wieder ganz andere neue KI-Entwicklungen hat. Also das ist eine gewisse Gefahr.
Welche Argumente gäbe es denn dann dafür, in genau solche Unternehmen zu investieren? Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, gehe ich auf OpenAI, das ich kenne, wo ich das so ein bisschen Look and Feel auch für dieses Tool habe. Und dann habe ich aber ein kleines Startup. Klar, als Investor würde ich mich dann informieren müssen und so weiter. Aber was würde denn dafür sprechen, eher in so ein kleines Startup zu investieren, statt einfach, wenn es dann möglich ist, OpenAI-Anteile zu kaufen?
Also die Frage ist für mich eigentlich gar nicht so sehr, ob es jetzt ein kleines ist oder ein größeres. Die Frage ist, wo ist es? Das ist zumindest ein Punkt. Und ist die Umgebung dort, ist die dem wohlgesonnen? Das ist ein gutes, wir brauchten im Grunde so etwas wie diese Umgebung in Silicon Valley jetzt. Die werden wir so jetzt erstmal nicht haben, das ist schon richtig. Aber wir brauchten im Grunde etwas, wo man eine enge Verzahnung hat, zum Beispiel zu entsprechenden Hochschulen in der Region, die auch viel in diesem Bereich KI unterwegs sind, dann eine Umgebung, die auch eben diese Unternehmen nicht zusätzlich behindert, sondern die Ansiedlung zum Beispiel ermöglicht. Und dann aber auch das Wachstum, dass das Wachstum also zumindest gefördert wird und nicht zusätzlich behindert wird. Und dadurch entsteht Vertrauen auch in solche, in auch nicht nur in Einzelunternehmen, sondern eine ganze Szene, in ein ganzes Ökosystem sozusagen von Unternehmen. Es wäre besser, also eine Sache, die sicherlich wünschenswert wäre, dass man mehr koordinierte Anstrengungen hier hätte, gerade in Deutschland. Da wir haben viele einzelne Anstrengungen, aber ein bisschen mehr Koordination wäre da wirklich hilfreich und die nicht nur über die üblichen großen Player läuft, sondern über den Bereich Mittelstand.
Ja. Da gibt's, also ich kenne aus den USA, gibt's ja so ein Gründerzentrum oder so eine Art Gründerzentrum, ist das auch im Silicon Valley. Und die finanzieren inzwischen auch solche Startups mit und bekommen dann von denen Anteilen und darüber finanzieren die sich sozusagen wieder, weil sie diese Startups immer finanzieren, die haben Airbnb und so weiter auch schon mitfinanziert und werden dadurch sozusagen wieder ausgezahlt oder belohnt, weil sie ganz, ganz früh schon drin waren und ganz, ganz früh schon in diese Startups investiert haben.
Ja. Ja, also wir haben wir haben erfolgreiche Unternehmen, oder nehmen Sie Booking.com. Ich war ja ein ursprünglich niederländisches Unternehmen, ist dort entwickelt worden, wollte weiter wachsen, aber das Kapital war nicht verfügbar in Europa. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und so. Es wurde letztlich dann von den USA, also von der amerikanischen Seite, dann doch übernommen und ist jetzt enorm groß und immer weiter gewachsen. Also solche Fälle, da müsste es irgendwie möglich sein, dieses Kapital stärker zusammenzubringen. Ich glaube, also grundsätzlich, das Kapital ist eigentlich da. Aber es ist nicht in diese Richtung unterwegs.
Ja.
Nicht genug.
Ja, verstehe. Das heißt, man müsste das Geld besser channeln. Ja. Also ein paar Fragen gehen für mich in diese Investitionsrichtung schon auch noch mit einher. Ich habe gerade schon gesagt, Microsoft ist ja auch Anteilseigner an OpenAI. Was für mich zum Beispiel dagegen sprechen würde, ist, um auf diesem ethischen Pferd noch zu bleiben, Microsoft hat sein AI-Ethics-Team gefeuert Ende letztes Jahr. Und da muss ich echt sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, what? Wieso haben die das denn gekündigt?
Also das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Es gibt leider, das beobachte ich also jetzt doch etwa seit 2 Jahren, würde ich sagen, eine gewisse Bewegung zu sagen, die Ethik der KI, die wird demnächst rein auf der rechtlichen Seite abgearbeitet. Wir hatten KI-Ethik, also viele Anstrengungen, die wir auch hier gemacht haben, hier seit 2017 so etwa in dem Bereich. Und dann hatten wir erst diese Phase, wo man viele ethische Richtlinien entwickelt hat, erstmal noch relativ abstrakte, und zwar auch in Zusammenarbeit durchaus auch mit Großunternehmen und aber auch kleineren. Und dann ging es in eine Phase, wo es immer konkreter wurde für konkretere Systeme. Und dann, als es dann tatsächlich in diese Phase, speziell in Europa, in diese Regulierungsphase jetzt hinübergegangen ist, da merkte man, dass gerade bei den Großunternehmen das ursprüngliche Interesse auch an der Ethik abgenommen hat. Ich würde das damit in Verbindung bringen. Hm. Und die jetzt sagen, na ja, gut, wir werden dann eben, jetzt müssen wir dann eben so eine Regulierung haben, wie ich will gar nicht sagen, dass die schlecht ist in dem Sinn, aber nur das bedeutet dann, dass darum kümmert sich unsere Compliance-Abteilung. Die haben wir sowieso, alle diese Unternehmen, diese großen, die haben klar Compliance-Abteilung, das kostet dann was, aber das macht für die nichts aus. Problem wird das dann eher wieder für den Mittelstand, für die dann wirklich zusätzlichen Aufwand haben werden, gerade in diesem Bereich und auch die Startups. Und in dem Zusammenhang gab es bei mehreren dieser Großunternehmen auch diese, tatsächlich, das ging bis dahin, dass man seine Ethikabteilung, die man auch durchaus hatte, wieder geschlossen hat. Und das halte ich nicht für eine grundsätzlich gute Idee. Mhm. Aber auch Ethik ist ja so viel mehr als nur, selbst wenn es jetzt diese Regulierung gibt. Ethik kann ja viel, viel mehr machen und sollte auch zum Beispiel so ein Frühwarnsystem sein. Was für Probleme könnten denn mal auftauchen, die jetzt gar nicht abgehandelt werden sind auf der rechtlichen Seite? Und diese Chancen gibt man auf.
Ja, und es wird ja auch, also nur weil etwas in einem Gesetz steht, heißt es ja auch noch lange nicht, dass es dann für immer gilt und richtig ist. Also auch Gesetze ändern sich ja permanent oder entwickeln sich ja auch permanent weiter. Und nur weil was mal 2023 oder 2024 beschlossen wurde, heißt es ja noch lange nicht, dass man vorhersehen konnte, dass es 2027 vielleicht genau mit diesem Gesetz in die falsche Richtung abgedriftet ist. Ich meine, ich kann die unternehmerische Entscheidung diesbezüglich schon irgendwo verstehen. Und da ist dann natürlich auch die Fragestellung angeknüpft, verhindert denn so eine Ethikabteilung oder Ethik generell die Weiterentwicklung von KI und ist das wiederum unethisch?
Also das ist eine Frage, die man stellen darf und muss eigentlich. Also das würde ich auch so sehen. Es hat Fälle gegeben, definitiv, bei denen zumindest was dort gemacht wurde, nicht unbedingt maximal produktiv war. Wenn Ethikabteilungen jetzt nur Hindernisse sind, dann werden sie über kurz oder lang auch ins Visier geraten von der Unternehmensleitung oder wem auch immer. Deswegen sage ich ja gerade, also Ethik sollte die Chancen erkennen, also sie dazu behilflich sein, die Chancen dieser Technologien zu erkennen und dieses Potenzial freizusetzen mit entsprechenden Guidelines oder Richtlinien oder auch meinetwegen auch Regulierungen. Aber in der Tat, also eine Ethik, die sich so als versteht, wie ich muss hier nur alles verhindern, das kann nicht der Sinn der Sache sein.
Ja, ja. Also ich glaube auch, dass die KI nicht mehr aufzuhalten ist. Also sie ist gekommen, um zu bleiben. Ich setze es im beruflichen Alltag, die generative KI jetzt natürlich gerade. Mal gucken, wie sich die Agents gerade noch weiterentwickeln, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich nutze es auch gerne. Ich merke, dass man produktiver wird und dass man einfach schneller ans Ziel kommt. Und du hast ja gerade schon so ein paar ethische Fragen auch angesprochen, wo es dann darum geht, zum Beispiel in der Medizin sich auch weiterzuentwickeln, wo es dann um Tumorerkennung und so weiter und so fort geht. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo man dann sagt, wäre es denn jetzt unethisch, das sozusagen zu verhindern, diese Tumorerkennung zu verlangsamen, wenn ich dadurch doch das ein oder andere Menschenleben retten könnte, um da früher dann in Therapie zu gehen etc.
Ja. Ja, in der Tat. Also es gibt viele solche Beispiele, auch beim autonomen Fahren. Letztlich, wenn ich durch autonomes Fahren oder mehr autonomes, das muss gar nicht 100% sein, aber mehr autonomes Fahren Unfallraten senken kann, auch da Leben retten kann. Also das ist auf jeden Fall etwas Ethisches.
Und trotzdem hast du auf der anderen Seite dann aber auch wieder dieses Thema, und in die Kerbe muss ich trotzdem immer wieder schlagen, weil ich schon finde, dass man vorsichtig sein soll. Also ich bin auch super optimistisch und mir taugt dieses Tool, das wir jetzt haben. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das weggehen wird. Und trotzdem, glaube ich, muss man aufpassen, ob man im Ganzen einfach nur freien Lauf lässt. Ich bin kein großer Fan von zu viel Regulierung. Also ich glaube, mit Freiheit entsteht ganz, ganz viel, viel Tolles, aber man braucht eben so ein Wertegerüst, an dem man sich orientieren kann. Und da hängen dann für mich auch so Fragen mit dran, so, darf ich Waffen entwickeln, die KI-gesteuert zum Beispiel sind? Oder darf ich KI militärisch überhaupt einsetzen? Also ich weiß, Israel nutzt es gerade auch, aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, wie sie es nutzen.
Ja, das ist ein ganz heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes, in das man sich lange Zeit auch gerade in Deutschland im Grunde nicht angetraut hat. Man hat also im Grunde gar nicht drüber geredet. Im EU AI Act ist es ausdrücklich ausgeklammert. Das kommt überhaupt nicht vor. Militärische Akteure sind davon nicht betroffen. Also ich bin der Meinung, das Schlechteste, was man machen kann, ist darüber nicht reden. Man muss das Thema diskutieren. Jetzt natürlich auch gerade seit den 2 Jahren Ukraine-Krieg, die wir jetzt haben, wo ja auch viel solcher Systeme eingesetzt werden. Wir können ja das da nicht vorbeigucken. Und zwar von beiden Seiten. Wir sollten auch da drüber überlegen, was wollen wir? Wollen wir Richtlinien für so etwas entwickeln? Aber jedenfalls zu glauben, man kann es verhindern, verbieten oder es einfach nicht haben, das wird keine Option mehr sein. Das ist da.
Und die Frage ist ja dann natürlich auch, halten sich die Leute dann dran? Ja,
auch das.
Also,
weil
Krieg ist halt einfach ein super dreckiges Geschäft, wenn man es überhaupt als Geschäft bezeichnen kann.
Ja.
Und daran angeknüpft ist ja dann auch, wenn ich meine eigenen Waffensysteme KI-basiert weiterentwickle, kann ich auch die Verteidigungssysteme KI-basiert weiterentwickeln.
Ja.
Am schönsten wäre es natürlich, wenn es gar keinen Krieg gäbe und wir diese Waffensysteme gar nicht bräuchten, aber it's a long way to go.
Ja.
Haben wir noch ein bisschen was vor uns, dass wir da als Menschheit hinkommen, aber ich finde es schon super scary. Und da gab es ja auch mal dieses eine Szenario, das war zwar nur simuliert, aber eine Rakete, eine KI-gesteuerte Rakete hat den Befehl bekommen, sie soll folgendes Ziel eliminieren. Und der Operator dieser Rakete, der diesen Befehl gegeben hat, wollte diesen Befehl wieder stornieren. Und die Rakete hat dann in dieser Simulation quasi wieder umgedreht und wollte auf diesen Operator losgehen, weil er dieses Hindernis war, um diesen Befehl sozusagen auszuführen.
Ja.
Und da ist die große Fragestellung, kann man diese ganzen Szenarien überhaupt dort denken? Und jetzt kommen wir so langsam in dieses Terminator-Szenario, dass sich die KI gegen einen wendet, ne?
Ja, wobei ich da noch, also würde ich sagen, davon sind wir weit entfernt. Also die seriösen KI-Forscher sagen eigentlich, auch die Schritte, die wir jetzt mit generativer KI unternehmen, so intelligent, in welchem Sinn auch immer, das haben wir jetzt nicht definiert, aber so intelligent das aussehen mag, aber Schritte auf dem Weg zur Artificial General Intelligence, also die wirklich so schlau wäre, das zu tun, machen wir eigentlich noch damit nicht. Aber natürlich, wir haben eine Menge Fragen, gerade bei militärischer Technologie, die dann geklärt werden müssen und über die wir uns Gedanken machen müssen. Was wollen wir zulassen und was nicht? Und dann ist immer noch die Frage, wer hält sich dran? Das ist schon richtig, nicht? Aber wir können nicht so tun, als ob das nicht da ist.
Ja, aber glaubst du nicht, dass in stillen Kämmerchen schon ganz andere Technologien vorhanden sind, als die, auf die die Menschheit jetzt mal losgelassen wird? Also es ist ja hundertprozentig, gibt es doch da mehr, oder?
Mehr gibt es immer, würde ich auch sagen. Allerdings diese General Intelligence, dazu müsste man, also das würde man wissen. Wenn es die gäbe, wenn wir sowas wirklich hätten, eine Technologie, die also in sozusagen in der Breite menschlicher Kompetenzen und Fähigkeiten so gut wäre wie ein Mensch, dann würden wir das wissen. Also die könnte man da nicht halten. Also das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir das in wenigen Jahren sowas haben werden. Also was wir im Moment machen, sind wirklich in vielen speziellen Bereichen machen wir Fortschritte. Und da wird es auch mehr noch mal geben. In vielen Bereichen, bei Robotern, bei autonomem Fahren, was man noch nicht veröffentlicht hat. Aber in der Breite, das glaube ich.
Ist. Dann da noch mal nachgehakt. Würde eine Also vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, was eine generelle künstliche Intelligenz ist. Eine generelle künstliche Intelligenz, oder ich lasse es dich definieren, du kannst es.
Ja, sagen. Also die wäre eben nicht eine spezielle Intelligenz. Spezielle wäre, die in einem bestimmten Bereich besser ist oder in manchen Bereichen besser ist als ein Mensch. Zum Beispiel ein Schachcomputer oder dieses berühmte Beispiel beim Go, was noch eigentlich noch besser ist. Da können die besser sein als Menschen. Aber eine allgemeine künstliche Intelligenz, die also selber sich zum Beispiel Ziele setzen, übergeordnete Ziele, nicht nur kleine Ziele setzen kann, die lang verfolgen kann und die auch autonom wäre. Das heißt also, bei der man dann auch nicht einen Stecker ziehen kann sozusagen, sondern die dann ihre eigene Stromversorgung und das so sicherstellen würde. Das muss es ja bedeuten, so ist es ja immer auch in den Matrix- und Terminator-Szenarien. Und die man also wirklich in der Breite der menschlichen Fähigkeit nicht mehr unterscheiden könnte dann von einer menschlichen. Und davon sind wir weit entfernt.
Genau, und daran jetzt angeknüpft, weil es ist ja letztlich der Versuch, die menschliche Intelligenz zu imitieren. Würde denn eine generelle künstliche Intelligenz überhaupt zulassen, dass wir als Menschen sie erkennen?
Ja, das würde ja voraussetzen, dass eine solche künstliche Intelligenz Ziele hätte, übergeordnete Ziele, die also nicht mehr von Menschen gesetzt sind, sondern die sich also in irgendeiner Form, wie bei den berühmten Szenarien, dann immer so, wir müssen den Planeten erhalten und da sind die Menschen das Problem. Mhm. Das halte ich für völlig unrealistisch. Ich würde auch übrigens sagen, die künstliche Intelligenz wird zunehmend auch definiert, unabhängig von der menschlichen Intelligenz. Auch die Definitionen, die ich eigentlich mal verwende, auch in der Vorlesung, sind nicht auf die menschliche Intelligenz mehr bezogen. Ja, die meisten Definitionen sind so, ja. Aber man geht eher dazu über, dass man künstliche Intelligenz definiert nach bestimmten Parametern. Also zum Beispiel, dass die ihre Umgebung realistisch erkennen kann, dass sie aufgrund dieser Kenntnisse lernen kann, selbstständig lernen kann und sich dann flexibel anpassen kann. Mhm. Da nimmt man keinen Bezug mehr auf eine menschliche Intelligenz. Ja, und das halte ich auch für realistischer, weil man sonst immer sagen kann, es fehlt aber noch der Aspekt oder der Aspekt der menschlichen Intelligenz, fehlt irgendwas Emotionales vielleicht oder was ganz Banales, Alltägliches. Also insofern, ich würde wirklich das nicht mehr immer diesen Vergleich zur menschlichen Intelligenz ziehen, weil man dann letztlich auch sich sehr schwer damit tut, Fortschritte zu machen.
Ja, dafür müsste man ja auch erstmal die menschliche Intelligenz definieren können, was ja auch schon schwierig genau. ist. Aber Sie sprechen einen guten Punkt an. Die künstliche Intelligenz, wenn die künstliche Intelligenz nur versucht, den Menschen zu imitieren, ohne Emotionen und so weiter, könnte das ja eigentlich fast noch, also wenn wir ausgehen davon, dass sie wirklich autonom fährt, irgendwann könnte das ja eigentlich noch gefährlicher werden, weil uns Emotionen natürlich einmal ins Negative reiten können, aber natürlich auch ins Positive führen können, um neue Musik zum Beispiel zu kreieren etc.
Aber sie müsste dann irgendeine Art Bewusstsein haben. Und das ist ja dann mehr mit dieser Vorstellung, es gibt dann diese Singularität und dann entwickeln diese Systeme Bewusstsein und ab dann ist es nichts mehr zu stoppen. Aber da muss man schon sagen, da gibt es bisher keine Stufen dahin. Also dass diese Systeme in irgendeiner Form Bewusstsein entwickeln würden, da sehen wir nichts. Also auch die Beispiele, die manchmal genannt wurden, auch schon vor Jahren, da hätten Systeme eine eigene interne Sprache entwickelt. Wenn man sich das mal genauer ansieht, die halten das dem nicht stand. Das sind zwar, ja, es sind interessante Fälle, aber das sind nicht Schritte auf dem Weg zum Bewusstsein. Mhm.
Was meint dann Google damit, wenn sie sagen, sie wissen gar nicht hundertprozentig, was bei ihrer künstlichen Intelligenz passiert? Also
naja, eigentlich ist das ja ein Teil des Wesens von künstlicher Intelligenz, dass ich eben nicht immer weiß, in welchem konkreten Zustand sich ein System befindet. Das ist vielleicht da in dem Google-Beispiel auf einem größeren Maßstab der Fall, aber im Großen und Ganzen ist das ja genau, das macht es ja anders eben als bisheriges System. Ich weiß nicht genau, wie sich das System entwickelt hat von da nach da, wie jeweils der jeweilige interne Zustand war. Bei klassischen Maschinen, da konnte ich dann wirklich immer nachsehen, welches Rädchen hat sich hier gedreht, welche Schraube ist hier anders, woran hat es gelegen. Aber das kann ich bei diesen nicht sozusagen. Ich kann nur, wieder nochmal neu die Trainingsdaten drüber laufen lassen, nochmal wieder neu lernen lassen, mal sehen, wie es dann aussieht. Aber ich kann nicht jeden Schritt im Einzelnen nachvollziehen.
Mhm. Das ist auch das Mächtige an dieser Transformer-Technologie, ne?
Ja.
Dass man immer wieder drüber laufen lassen kann und das Ganze dann deshalb genau. umso besser wird.
Ganz genau.
Der Output umso besser wird.
Genau. Und erst damit, als es anfing mit dieser Art von Deep Learning, vor ein paar Jahren, also es ist wirklich größere Scale hatte, also vor 10 Jahren so vielleicht etwa. Ab da wurde es dann eigentlich erst etwas, was wirklich was Neues geliefert hat. Das war ja genau der Witz. Das fing eigentlich an mit den Übersetzungssoftware, dass man Google Translate. Am Anfang hat man drüber gelacht. Und dann plötzlich war es aber immer besser. Und auf einmal konnte es wirklich gut übersetzen. Und jetzt übersetzt es Bücher.
Und verfilmt vielleicht sogar, das ist so das Zukunftsszenario, das ich immer zeichne. Vielleicht können wir irgendwann sagen, ich hätte gerne zu diesem Buch, das mir so gut gefällt, zu dem es aber noch keinen Film gibt, hätte ich gerne aber den Film geskriptet oder nicht nur geskriptet, sondern auch fertig verfilmt mit dann Sora von OpenAI oder diese ganzen Text-zu-Video-Programme, die es eben gibt, fertig verfilmt. Und wenn man sich da anguckt, ich weiß nicht, kennen Sie das, ist dieses GIF von Will Smith, wie er Spaghetti isst? Da gab es so ein ganz bekanntes GIF, das total ruckelig und total verzerrt aussieht, wie Will Smith. Spaghetti isst. Und wenn man das vergleicht mit einem Jahr später, was jetzt inzwischen möglich ist.
Ja. Das ist enorm, muss ich auch sagen. Gerade die generative KI, wenn sie jetzt nicht nur über Texte geht, sondern über jetzt Bilder liefert und dann Filme. Ich glaube, das sind alles Vorstufen zu dem, dass ich irgendwann die Filme zu den Filmen komme. Denn da ist ja so viel mehr, was da gemacht werden muss. Jetzt hat man schon relativ gute Filme noch ohne Ton. Da ist schon erstaunlich, was jetzt gerade erst in den letzten Monaten, zum Teil Wochen, auf einmal möglich ist. Bilder, das hat man sich jetzt schon fast dran gewöhnt, dass das so normal ist. Wir können so vor ein paar Jahren schon Gesichter generieren, aber jetzt eben aufgrund von Textprompts Bilder. Aber wenn man wirklich auch in einer hohen Auflösung solche bewegte Bilder, Filme generieren kann aufgrund von Text, was zum Teil schon möglich ist, aber da ist ein unglaubliches Potenzial, glaube ich. Also wenn man das noch sich ein bisschen weiter sich entwickeln lässt, also das können wir, glaube ich, noch nicht abschätzen,
ja. Aber das geht. Und da, glaube ich, werden auch dann in Zukunft oder wird YouTube in Zukunft nochmal eine ganz andere Rolle bekommen, weil ich glaube, dass es da viel mehr individuelle Filme dann geben wird, vielleicht auch Kurzfilme geben wird, wo ein Hobbyproduzenten oder Hobbyregisseure dann auf einmal anfangen, übers Prompten Filme zu generieren und auf einmal geht so ein YouTube-Film vielleicht komplett durch die Decke, ohne dass er jemals im Kino gespielt wurde.
Ja, das halte ich für sehr gut möglich. Oder gerade auch mit sozusagen kinematischen Universen, gerade auch wenn da nicht über alles Rechte bestehen, ist man die rechtliche Seite, aber wenn man sagt, ach, da macht der jemand einen Film über diesen kleinen Aspekt des Universums, oder das, worüber jetzt im Moment das gar nicht möglich wäre, weil man so viel Aufwand für einen Film treiben muss, nach wie vor, ja. Also da ist, glaube ich, enorm viel Potenzial.
Ja, und da sind wir ja auch bei der Wissensvermittlung, die Sie gerade schon genannt haben zu dem Thema. Ja, also ich bin privat auch immer so ein bisschen am Hin- und Herschwanken zwischen Utopie und Dystopie irgendwie mit der KI. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich so wie mit allem irgendwo dazwischen. Aber ich finde es interessant, so wie Sie auch gesagt haben, und auch wichtig, über diese Themen zu sprechen, was denn in den Köpfen der Menschen so vorgeht, wenn man dieses Thema KI beleuchtet. Gerade auch wenn es, also mal nochmal weiter gesponnen, diese ganzen gesellschaftlichen Impacts oder die Einflüsse beschäftigen mich schon sehr, weil schauen wir uns die, also ich habe ja vorhin dieses Beispiel mit Social Media genannt, welchen Impact das auf unsere Generation hat und oder auf alle Generationen eigentlich hat und wie es inzwischen auch unsere Nachrichtenkultur und so weiter und so fort verändert hat. Da sind natürlich Scams und Fake News ein großes Thema. Also dieses Bild vom Papst haben Sie bestimmt auch gesehen, wo er
ja.
von Balenciaga diese Jacke anhatte.
Richtig,
habe ich gesehen. Diese aufgepuffte. Und am Anfang dachten die Leute wirklich, dass der Papst so rumgelaufen ist. Und dann hat sich es am Ende, und das ist jetzt schon eine ganze Weile her, als Scam erwiesen. Und das Ganze könnte natürlich bis dahin laufen, dass jetzt nehmen wir zum Beispiel einen Podcast miteinander auf. Meine Stimme ist im Internet, mein Video ist im Internet. Irgendjemand könnte sich jetzt hier meine Stimme schnappen, mein Video schnappen und könnte bei meiner Mutter mit Videoanruf anrufen, wenn er die Nummer irgendwie rausfindet. Und könnte ihr sagen, dass er gerne irgendwie Geld hätte oder wie auch immer. Und die glaubt es natürlich, weil meine Mutter hat dazu natürlich überhaupt keinen Bezug zu der KI und kann sich auch gar nicht vorstellen, was da alles möglich ist. Gibt es da denn Bestrebungen, dem entgegenzuwirken, außer dass man dann seiner Mutter sagt, wenn ich dich nach Geld bitte, dann verwende ich immer das Codewort Ananassaft oder so?
Das ist auch eine gute Idee, ja. Das gibt es in irgendeinem Film, nicht? Da wird doch auch, da kommt das vor, wo dann jemand rausfinden will, ist das jetzt ein Doppelgänger oder der echte und eine Information, ich komme eben nicht auf den Film, aber nur eine Information, die nur der wissen kann, ne? Weil die sich mal früher getroffen haben. Also sowas in der Art, passt dazu. Aber ja, es gibt diese Bestrebungen jetzt gerade immer von der rechtlichen Seite gegen Deepfakes vorzugehen. Die Frage ist aber, was fällt da drunter, was ist das Gefährliche, was ist das andere, denn es ist halt alles sehr, sehr doppeldeutig. Es hat immer alles viele Seiten. So, das ist wie früher mit dem Hammer. Ein Hammer kann ich zu ganz verschiedenen Zwecken benutzen, um was Gutes zu tun oder auch was nicht Gutes zu tun. Und das wird nicht so einfach sein. Natürlich kann man sagen, in bestimmten Kontexten darf hier nicht dieses Video dann dort und dort bleiben. Zum Beispiel YouTube löscht ja auch eine Menge Videos. Aber die sind natürlich irgendwo anders dann trotzdem auch verfügbar häufig. Da sollte man sich auch keine Illusion machen. Mhm. Das geht also, seit es das Internet gibt, kann ich viele Sachen nicht endgültig löschen. Das ist einfach so. Eine andere Frage ist, wie man damit umgeht, und zwar als Gesellschaft auch. Denn die Beispiele, die jetzt genannt wurden, sind ja auch immer wieder, das ist gerade so auf ältere Menschen, die da noch nicht gewöhnt sind an diese Technologien, die haben damit eher Schwierigkeiten umzugehen. Ich meine, wir sind schon auch seit langem an Spam-Mails gewöhnt. Wir kennen seit vielen Jahren Spam-Mails. Am Anfang haben die Leute wirklich darauf geantwortet. Das weiß ich noch, als diese Mails aus Nigeria anfingen, Ende der 90er oder so. Dann haben Leute auch wirklich da angerufen, ich muss ein bisschen Geld überweisen, damit ich am Ende ganz viel kriege. Das war so. Und allmählich hat man sich daran gewöhnt. Aber die Mails gibt's immer noch. Ich weiß nicht, wer darauf reagiert, aber tut's vielleicht immer noch. Also ich glaube auch da, dass man Mechanismen entwickeln wird, um damit umzugehen, jedenfalls in den Kontexten, wo es problematisch wird. Also niemand jetzt wirklich glaubt ernsthaft an diese Videos, die jetzt, wenn jetzt die Beispiele waren, jetzt Obama als Video oder Zuckerberg oder wer auch immer. Also man, jedenfalls nach kurzer Zeit findet man raus, das ist nicht echt. Mhm. Und im Moment ist es auch nicht so, dass man das sozusagen so gut machen kann, dass nicht ein technisches System das rausfinden könnte.
Genau, noch nicht. Ich habe ja gerade dieses Will Smith-Beispiel gebracht, das innerhalb von einem Jahr sich extrem verbessert hat. Jetzt müssen es ja nicht unbedingt irgendwelche Scammer sein oder irgendwelche Leute, die sich einen Spaß erlauben, aber es sind jetzt nochmal einige Konflikte auch aufgebrannt weltweit. Und sagen wir mal, es geht irgendwann um Taiwan zum Beispiel, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass über Social Media und über sämtliche Kanäle, die eben von Menschen konsumiert werden, dann versucht wird, mit solchen Videos oder Nachrichten oder Bots meinetwegen auch tatsächlich die Leute gegeneinander aufzuhetzen und Stimmung zu machen sozusagen. Weil es ist ja super schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitter unterwegs bin, aber es ist bei Instagram das Gleiche. Inzwischen oder momentan fällt es noch relativ leicht zu sehen, was ist ein Bot und was nicht. Aber man könnte ja diese KI super sophisticated einsetzen und dann sagen, geh auf das, was zuvor gesagt wurde, ein und dann versuch, also mit dem Befehl, die Leute in Aufbruchstimmung oder aufzubringen sozusagen, damit da links gegen rechts und oben gegen unten in einem Land selber hetzt und kämpft, damit, wenn es dann darum geht, USA versus China in Taiwan, damit zum Beispiel die USA oder China oder wer auch immer dann geschädigt ist, weil die eben nur bestimmte Sachen dann vom Feind konsumiert haben oder der vom Feind gestreut wurde, konsumiert haben.
Ja, also zwei Punkte vielleicht. Das eine ist, wie kann man was dagegen tun? Ich glaube, es geht nur dadurch, dass die Gesamtheit der Nutzer ja da ist und die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Also bei dieses Werkzeug, was es jetzt bei ehemals Twitter, jetzt X, gibt mit diesen Community Notes, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil man dann schon die Möglichkeit hat, wenn genug Leute das auch drauf reagieren und sagen, Moment, wir haben aber folgende Informationen dazu, das stimmt nicht, das ist, dieses Video ist von da oder gefaked oder stell es falsch dar. Das ist ein Instrument, was durchaus funktionieren kann. Also so wie wir ja seit vielen Jahren auch schon mit den Bewertungen auf Bewertungsportalen arbeiten. Mhm. Ja, die können auch mal verzerrt sein, keine Frage. Aber auf die Dauer ist es in der Regel doch so, dass sich da, also dass das ein ganz guter Weg ist, um zu unterscheiden von dem, was echt und was nicht echt ist. Aber es ist vielleicht nicht die perfekte Lösung. Ich wollte nur noch sagen, zweitens, das ist kein völlig neues Problem, sondern das hat man früher in der Geschichte ja auch gemacht. Also mir fällt das gerade als Beispiel, als historisches Beispiel an 1870. Der Deutsch-Französische Krieg wurde ausgelöst dadurch, dass Bismarck eine Nachricht oder einen Brief oder was, ein Telegramm des französischen Kaisers Napoleon ja so umformuliert, so gedreht hat, dass es bewusst scharf klang. Die deutsche Reaktion bewusst scharf klang, also sozusagen auf die Note des französischen Kaisers. Also auch im Grunde schon eine Zuspitzung einer Reaktion, sodass sie schärfer klang, als sie eigentlich intendiert war. Mhm. Also auch schon so eine Art, es war nicht direkt fake, aber so ein bisschen Überspitzung einzelner Formulierungen. Und dann waren die Franzosen deswegen stärker aufgebracht über diese deutsche Reaktion.
Das ist natürlich die Schwierigkeit, die Textnachrichten so mit sich bringen.
So.
Es hat damals noch keine Emojis gegeben, wie man dann vielleicht einen bestimmten Text gemeint hat. Aber ja, also ich glaube, dass das noch super interessant werden wird, wie wir damit umgehen. Und da ist dann natürlich auch die große Frage daran angeknüpft, gibt Social Media in Zukunft vielleicht überhaupt gar nicht mehr anonym?
Das halte ich für nicht realistisch. Also wird zwar immer wieder diskutiert über die Klarnamenpflicht und so etwas, aber wie soll man das umsetzen? Also ich sehe das nicht. Denn selbst wenn das ein Land für sich beschließen sollte, wie man das weltweit, das müsste man international ja sich alle zusammensetzen. Also ich halte das nicht für, und ich bin auch nicht sicher, ob das gut wäre, weil man ja auch immer wieder sehen muss, gerade in Ländern, die autoritär regiert sind, sind diese sozialen Medien durchaus eine Möglichkeit, sich dann noch zu äußern und dann auch eben bewusst auch nicht mit Klarnamen, aber um Informationen ins Netz zu stellen, die von der Regierung eben nicht zugelassen werden oder gesperrt werden.
Mhm. Oh. Also die Anonymität bringt auf jeden Fall was Gutes mit sich.
Ja. Also deswegen, ich glaube nicht, dass das wirklich realistisch ist.
Ja. Da wäre natürlich dann jetzt auch wieder die ethische Fragestellung, wo zieht man denn dann die Grenze, was den Content angeht, ne? Mhm. Haben Sie dann Gedanken dazu oder machen Sie dazu auch Gedanken?
Auf den sozialen Medien.
Auf den sozialen Medien jetzt, ja. Also weil die Frage, die damit einhergeht, ist ja, wie konsumiere ich denn überhaupt Social Media in Zukunft?
Ja, also es ist sicherlich, also die Versuche sind ja da, zu regulieren und bestimmte Sachen zu verhindern. Also ich finde, dass man am Ende schon darauf setzen sollte, auf die Nutzer in der Gesamtheit. Also das Beispiel der Community Notes finde ich funktioniert nicht schlecht.
Was sind denn die Community Notes?
Also auf Twitter und beziehungsweise jetzt X, ist es ja so, dass man als Nutzer zu einem Tweet sozusagen Notes schreiben kann, zu Community Notes beitragen kann.
Also es ist kein Kommentar.
Und es ist nicht ein Kommentar, genau, es ist nämlich nicht einfach nur ein Kommentar, den kann man natürlich immer schreiben, sondern etwas, bei dem Nutzer schreiben, hier wird was deutlich falsch dargestellt. Also meistens da geht es da um Richtigstellung von tatsächlichen, also Fake News oder ja, etwas, was eindeutig falsch ist. Das kann etwas sein, sowas wie zum Beispiel eine Werbung für ein Spiel, die das Spiel völlig falsch darstellt. Denn wir sehen häufiger mal auf Twitter oder Facebook so Spielabläufe, die nachher, wenn man dann tatsächlich versucht, das Spiel zu spielen, sieht ganz anders aus. Mhm. Also das ist was Triviales eher. Aber es kann auch etwas sein, das sieht man auch häufig auf Twitter etwa, dass eine bestimmte Information völlig falsch dargestellt wird, zum Beispiel völlig aus dem Kontext gerissen wird. Und dann können die Nutzer hinzufügen, und das kann sich gegenseitig eben durch gegenseitiges Bewerten, wird das dann mehr. Also es reicht nicht, wenn ein Nutzer das sagt, sondern es müssen schon mehr sein, und die müssen das entsprechend gewichten. Und man sieht, ach so, Moment mal, das sind offenbar doch sehr, sehr viele, die hier sagen, hier wird eine Information, ist völlig aus dem Kontext gerissen worden. Diese Äußerung, die ein bestimmter Politiker zum Beispiel gemacht hat, die ist gar nicht in dem Zusammenhang gefallen. Mhm. Oder da ist viel, viel mehr gesagt worden, von wem auch immer, keinen Namen. Und das ist etwas, das können dann entsprechend, der Tweet, der ursprünglich wird dann nicht gelöscht, sondern er wird mit der Community Note ergänzt. Mhm. Und das passiert auch Politikern, kriegen eine Community-Note darunter, oder auch Elon Musk ist auch eine Community drunter, haben wir auch schon gehabt, wo er dann auch, dann muss er merken, ach, ich habe mich da geirrt, habe irgendwas falsch dargestellt. Und also ich glaube, nur so geht es, es ist so eine Art Rückkopplungsprozess.
Ja, so wie es ja am Stammtisch normalerweise, Twitter ist ja der Stammtisch des Internets, so ist es ja auch, so ein Vor- und Zurück und richtigstellen, weil bis jetzt war es ja dann eher so, du hast dieses Sprachrohr nach außen, aber die Kommentarfunktion gab es dann, die natürlich oftmals sehr gehässig war, aber.
Ja, genau. Und die kann man, wird dann also manchmal auch deaktiviert, die Kommentarfunktion, aber die Community Notes kann man, glaube ich, nicht deaktivieren.
Okay. Interessant.
Ja. Aber das ist eben etwas, das passiert nicht ständig, sondern nur, wenn man sieht, wenn sich genug Leute dazu geäußert haben und sagen, Moment, hier stimmt was nicht, dann kommt die Community.
Ja,
Und dann sieht man beides zusammen. Das heißt, am Ende kann sich die Nutzer kann sich selber ein Bild machen. Das ist das Wichtige. Mhm. Dann bin ich nicht allein gelassen mit dieser möglichen Fake News, sondern kann mir dann ein Bild machen. Aber sie ist auch nicht gelöscht, was ich auch nicht für gut halte, weil sie dann woanders vielleicht verbreitet, meinetwegen auf Telegram oder wo auch immer. Sondern da kann man, ach so, Moment, vielleicht stimmt es doch nicht.
Ja, und wer entscheidet, was gelöscht wird und was nicht? Ja. Das ist ja dann die nächste Fragestellung auch wieder. Also ich weiß, dass bestimmte Tweets dann einfach, Shadowbanning nennt man das Ganze dann, halt einfach so ein bisschen von der Sichtbarkeit her reduziert werden. Du kannst sie theoretisch nicht finden, aber sie sind halt einfach nicht mehr so gut auffindbar.
Ja.
Und das wird dann darüber sozusagen geregelt. Ich glaube, dass das ein super komplexes Feld ist, wo viele große Fragestellungen sind. Und das ist jetzt auch da wieder nur ein kleines Feld, wo wir über KI sprechen. Angeknüpft daran, weil ich da auch immer so ein bisschen es läuft ja alles über Smartphones ab, die wenigsten werden Twitter über Laptop nutzen, und manchmal stelle ich mir die Frage, ob Smartphones sozusagen der Übergang oder ja, Übergang darstellen, ob Smartphones einen Übergang darstellen zu dem ersten Cyborg oder zu dem, dass wir Technologie integrieren in unseren Körper.
Ja.
Macht ihr euch da auch so ein bisschen Gedanken am Institut, was das dann wiederum bedeuten würde? Weil, lass uns folgendes Szenario zeichnen. Ich bin der erste Mensch, der einen Chip eingepflanzt bekommt, mit dem ich Zugriff aufs Internet und auch eine künstliche Intelligenz habe, die mir Daten sofort in Echtzeit aufbereitet, und ich dann die Möglichkeit habe, meine menschliche Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz zu kombinieren und quasi so ein super Tool zur Verfügung zu haben, auf das ich in Echtzeit Zugriff habe. Das würde mir natürlich als Menschen einen riesengroßen Vorteil verschaffen, allen anderen Menschen gegenüber. Und die große Fragestellung ist jetzt, erstens, ist es gut für mich als Mensch, beziehungsweise eine Fragestellung ist es gut für mich als Mensch, gesundheitlich, psychisch und so weiter und so fort, das ist eine Fragestellung. Und die andere Fragestellung ist jetzt, ist es überhaupt ethisch, dass es bestimmte Menschen dann gibt, die sowas haben können und dürfen, weil es ist sicherlich am Anfang tolles Unterfangen. Und dann auf der anderen Seite gibt es Menschen, die überhaupt keinen Zugriff haben oder überhaupt keinen Zugriff auf Bildung überhaupt haben.
Ja, also die zweite Frage ist natürlich immer noch eine, wie wird eine Technologie verbreitet? Mhm. Aber die erste ist natürlich eine Grundsatzfrage. Also zum ersten Mal, das ist ein Thema. Wir haben auch einen Forschungsschwerpunkt bei uns am Institut, der sich mit Robotern, Ethik von Robotern, Social, nicht nur Social Bots, sondern auch wirklich tatsächlichen Robotern beschäftigt. Auch in Zusammenarbeit mit Kollegen, auch gerade in anderen Universitäten, anderen Ländern, die stark mit solchen Laboratoren arbeiten. Und da ist zunehmend stärker diese Frage, wie diese Gefühlswelt, nicht? Was lösen Roboter für Gefühle aus? eigentlich nicht mehr so sehr die Frage, die lang ein paar Jahre im Vordergrund stand, haben diese Roboter selber Gefühle, haben die dann bestimmte Rechte? Diese Frage ist ein bisschen in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren. Aber also, was lösen sie aus und wie gehen wir als Menschen damit um, wenn da so ein Roboter sich bewegt in der Umgebung? Und gerade wenn man einige der jüngsten Entwicklungen sich ansieht, sind da doch deutliche Fortschritte. Und zwar gerade, weil die mit generativer KI halt auch zusammenarbeiten. Nicht? Auch das macht einen großen Unterschied, auch wenn der Roboter gar nicht so menschlich aussieht. Aber wenn er so redet, eher so redet wie ein Mensch durch generative KI, LLMs, dann macht das einen großen Unterschied.
Ja. Und das machen, also das können die ja schon.
Ja.
Also wenn ich mir OpenAI aufmache auf meinem Handy und dann eine gute Nachtgeschichte schreiben lasse, da kann ich mir die easy vorlesen lassen.
Das sowieso, ich meinte jetzt tatsächlich auch, also körperliche Roboter. Mhm. Wie diese Beispiele, die jüngsten, was war das jüngste Beispiel? Der OpenAI-Bot, ist es der?
Das war der One.
Ja, ja.
Ich glaube, der Zero One hieß ja, der.
Genau. Mhm. Und wenn man da gibt es dieses Beispiel, wo der an der Kasse sitzt und oder sowas, hinter so einer Theke sitzt und mit so verschiedenen Gegenständen hantiert und es sieht eigentlich nicht so besonders menschlich aus, aber dadurch, dass der so redet und auch also so in so einem alltagssprachlich redet, wirkt er doch, glaube ich, also das ist unser Eindruck, viel stärker integriert in die eigene Lebenswelt als ein Roboter. Lange Zeit hat man ja versucht, die so menschenähnlich wie möglich zu machen, wird auch nach wie vor natürlich gemacht, aber es ist, glaube ich, eher diese Frage, wie integriert man sie in dieses Sprachsystem oder so, in dieses unmittelbare Umgebung.
Ja. Und da, glaube ich, kommt es auch darauf an, wer der Empfänger sozusagen von einer Dienstleistung oder was auch immer ist. Also ich denke gerade so ein bisschen in Richtung Pflege. Ich glaube, die Leute, ja, die gerne gepflegt oder die gepflegt werden müssen, denen ist es lieber, dann von einem Roboter gepflegt zu werden, als gar nicht gepflegt zu werden. Ja. Aber diese Modelle, die sehen halt trotzdem super scary aus.
Ja, also, aber da gibt's interessant, da gibt's auch Studien schon vor ein paar Jahren dazu, mit älteren Leuten, die gefragt wurden, sind sie gegen Roboter in der Pflege? So ist es mal ein bisschen raffinierter, als ich es jetzt mache, aber so ungefähr. Und es war erstaunlich, wie doch viele Leute sagten, doch wir wollen, also selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, uns zu entscheiden, für bestimmte Tätigkeiten hätten wir doch ganz gern lieber einen Roboter tatsächlich, weil die so persönliche Tätigkeiten, persönliche Hygiene oder so etwas, also wenn das ein Roboter machen könnte, hätten sie gar nichts dagegen. Und dann würde man lieber mit dem menschlichen Pfleger was anderes machen oder andere Tätigkeiten. Mhm. Also das ist tatsächlich, die Leute sind da offener, als man immer so denkt.
Ja, ja. Ich glaube, es kommt dann immer darauf an, was ist denn die Alternative, ne? Also klar, allen wäre es am liebsten, dann von den Menschen gepflegt zu werden.
Ja, nicht unbedingt. Für bestimmte Tätigkeiten nicht.
Was sind denn solche
Tätigkeiten? Also gerade so persönliche Hygiene, wenn es im Pflegebereich geht, es ja so um Toilettengang und sowas. Ja, sind solche Dinge, gerade so Körperhygiene allgemein. Sagen viele doch, also, das würde ich eigentlich lieber gerne mit einer Maschine erledigen. Und die muss auch gar nicht mal besonders menschenähnlich sein. Es ist einfach, wenn ich da das nicht mit einem menschlichen Pfleger mache, dann ist mir das lieber.
Mhm. Okay.
Es kommt auf die Tätigkeit an.
Ja, 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 verstehe. Also, aber die sozialen Interaktionen und so weiter, das wäre natürlich.
Das wäre dann vielleicht was anderes,
ja. Lieber mit einem Menschen zu machen. Verstehe. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen am Thema entlanggeschraubt, diese Integration in den Menschen. Also ist es denn überhaupt ethisch vertretbar, diesen Chip, ich sage es jetzt einfach mal vereinfacht, weil da spielt bestimmt sicherlich mehr mit, aber ist es denn ethisch vertretbar, dass bestimmte Menschen so einen Chip dann haben und manche auch nicht? Und wie geht man mit sowas um, wenn man es erlaubt?
Also ich meine, man muss die zwei Fragen trennen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Die eine Frage ist, wie ist so eine Distribution dieser Technologien? Und das ist bei vielen Technologien erstmal so, dass einige das haben und nicht alle. Also als es das erste ABS-System gab bei Autos, das war in den 80er Jahren die S-Klasse bei Mercedes und das hatte sonst noch keiner. Das ist unvermeidlich. Und dann hat es sich aber fortgesetzt und nach einigen Jahren hatten es alle Autos. Also das würde ich davon trennen. Das ist grundsätzlich so, diese ganzen Enhancement-Technologien. Also Es ist immer die Frage, was man damit genau meint. Es gibt natürlich Technologien, die sicherlich sehr invasiv wären sozusagen und Fähigkeiten wegnehmen würden. Aber ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute sagen würden, also um bestimmte meiner Fähigkeiten zu verbessern, würde ich das machen und es hätte kein, oder es wäre sozusagen, ist es die Frage, ist es reversibel zum Beispiel? Also es ist ja auch denkbar, dass man etwas anwendet, was nicht reversibel ist. Bis hin zu diesen wirklich scary Szenarien, dass also Athleten sagen würden, dass wir bewusst was amputieren, damit ich künstliche Gliedmaßen bekomme und dann schneller bin als andere. Also das, ich weiß nicht, ob das relevant ist, solche Szenarien wirklich. Also, aber
vielleicht haben wir dann irgendwann die Organic Sports League oder sowas.
Ja, das ist durchaus denkbar. Womöglich wäre dann noch interessanter, das zu gucken. Also das weiß ich nicht. Aber natürlich sind alle möglichen Dinge dort denkbar, alles hinein. Aber ich meine, also das, was wir im Moment realistischerweise diskutieren, die Frage ist zum Beispiel solche Chips oder sowas, die jetzt logisches Denken oder mathematisches Denken fördern würden und sowas, würden vielleicht Leute machen wollen. Sollte man das verbieten?
Wenn du jetzt überlegst, was mit OpenAI jetzt schon möglich ist und jetzt fast forward nochmal 4-5 Jahre vielleicht, was in diesen 4-5 Jahren dann vielleicht alles passiert und wie der Output dann aussehen kann. Und also wenn ich mir vorstelle, ich habe dann Zugriff aufs ganze Internet und kann mir diesen, aber nicht nur aufs ganze Internet, sondern ich kann mir das durch eine künstliche Intelligenz ja schon vorsortieren lassen, wenn es darum geht, irgendwie Entscheidungen zu treffen oder. Beziehungsweise eine ganz einfache Fragestellung könnte ja sein, was muss ich tun, um Millionär zu werden? Oder was muss ich tun, um ganz groß zu spinnen, um die Weltherrschaft zu erreichen?
So. Millionär in 10 Minuten. Die gab es ja früher auch schon, diese Bücher. Ne?
Ja, genau. Also, wenn ich darauf in Echtzeit Zugriff hätte, dann würde mir das ja einen riesengroßen Vorteil
verschaffen. Aber das habe ich ja jetzt im Prinzip ja auch schon. Ich kann ja so unmittelbar, gucke ich mein Smartphone raus, es geht nicht ganz so schnell, ja, aber.
Es wäre in Echtzeit wahrscheinlich, wenn ich jetzt in unserem Gespräch in Echtzeit Zugriff drauf hätte, du stellst mir eine Frage und mein Kopf packt noch die künstliche Intelligenz mit dazu und spinnt das Ganze nochmal weiter oder hat ganz, ganz verrückte Fragen, die den Podcast super unterhaltsam und spannend machen für die Zuhörer. Und ich bin aber der Einzige, der das kann.
Ja, ist das jetzt ein Problem? Also, dann ist das so. Also ich meine, das sind jetzt so Fragen, natürlich, dass ich auf neue Ideen mehr komme und weil ich mehr im Kopf habe. Aber ich meine, im Prinzip kann ich natürlich das im Moment auch schon. Eine Zwischenstufe wäre ja, wenn man so eine, wie man mal mit Google Glasses probiert habe, oder jetzt gibt's ja wieder diese Pro Vision Pro oder wie heißt es, von Apple, da sehe ich ja schon viele dieser Informationen im Grunde in Echtzeit.
Genau.
Das wäre sicherlich durchaus hilfreich, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, der gerade reinkommt zur Tür, das ist der und der. Ach ja, das ist der und der. Scheint sich bisher nicht so richtig durchzusetzen. Das ist, was bei den Brille, glaube ich, auch daran liegt, dass das nicht alle Leute so wollen. Aber auch ich meine, ich trage eine Brille, wer würde das auch nicht, weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt das wollte.
Ist ja die Vorstufe zur
Integration. Es wäre eine Vorstufe, genau.
Und vielleicht wäre die Integration ja akzeptierter, weil man nicht irgendwie so ein pfundschweres Headset auf dem Kopf liegt.
Aber auch da stellt sich ja die Frage, wir regulieren diese Brillen ja auch nicht. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass wir sagen, wir verbieten das. Würden wir das im anderen Fall verbieten? Also da müsste man zumindest dann klar machen, was die Szenarien wären, die jetzt daran, also ein mögliches Verbot oder Regulierung rechtfertigen würden. Dass jemand zum Beispiel eine schlechte Entscheidung trifft, das reicht noch nicht aus. Es müsste schon irgendwas Größeres sein. Also da müsste man genau wissen, was die Szenarien wären.
Okay, nur mal ein bisschen nachdenken und kreativ werden. Ja, ein anderes kreatives Szenario bei der KI und bei den Bots vielleicht auch nochmal kurz zu bleiben. Es gibt ja auch Forschungen daran, oder es gibt ja auch inzwischen schon Hersteller, die Sexroboter herstellen.
Ja.
Und das ist natürlich gesellschaftlich auch nochmal eine ganz, ganz große Frage. Also jetzt kommen alle Themen so ein bisschen zusammen. Social Media, wie entwickelt sich die nachkommende Gesellschaft gerade, beziehungsweise vielleicht auch insbesondere die männliche Gesellschaft gerade. Wir haben viele, viele Männer, die irgendwie so ein bisschen in Einsamkeit leben, weil sie es irgendwie nicht schaffen, eine Beziehung aufzubauen und so weiter und so fort. Da spielen natürlich ganz viele gesellschaftliche Einflüsse eine Rolle. Und ein Ausweg, der dann jetzt gezeichnet wird von solchen Firmen, ist, er kauft dir doch einfach so einen Sexroboter und damit sind all deine Probleme gelöst. Aber die Frage ist, sind denn die Probleme damit wirklich gelöst? Und wie bewertet ihr sowas?
Ja, also tatsächlich haben wir das auch als, also haben wir Forschung dazu, zu diesem Thema. Ich glaube, es muss man differenziert sehen. Es ist ja so, das ist ja jetzt nichts völlig Neues. Also es gibt ja zum Beispiel so sehr, sehr lebensechte Puppen schon seit Jahren, die auch gerade zum Beispiel in Japan wohl sehr verbreitet sind, wo dieses, gerade dieses Problem auch der Einsamkeit etwas ist, was schon da noch stärker zum Problem geworden ist. Und jetzt kommen dann noch KI-Aspekte dazu, also sprich, dass diese Roboter dann natürlich reden würden, jetzt auf der Basis von ChatGPT oder anderen Generativen, würden die natürlich noch realistischer wirken. Also wenn das Systeme sind, die sozusagen Einsamkeit entgegenwirken, grundsätzlich mal kann ich da drin noch nichts Schlechtes sehen. Denn die andere Situation, die Alternative wäre ja, dass jemand jetzt kein so ein System hat und vielleicht völlig isoliert ist. Natürlich sollte man darauf hinarbeiten, dass solche Systeme vielleicht helfen sollen dazu, wieder mehr menschliche Beziehungen aufzubauen. Das wäre wünschenswert. Das kann man natürlich aber nicht versprechen, dass das funktioniert, aber man kann sicherlich, wie ja generell auch die Psychologen sagen würden, dass man durchaus durch solche Systeme Hilfestellung leisten kann, Menschen zum Beispiel zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen kann, das dann auch wieder andererseits allgemein für diese Menschen besser sein kann. Also ich bin da nicht grundsätzlich dagegen. Man muss sehen, was man damit machen kann und vielleicht damit auch durchaus Positives bewirken kann, auch nicht nur bei Männern.
Ja, klar. Aber also das ist jetzt das, was man natürlich am häufigsten hört. Das kann ich nachvollziehen, insbesondere den zweiten Aspekt finde ich aber wichtig, dass es nicht der Ersatz sein soll, sondern als Hilfestellung. Man will ja in der Psychologie auch nicht permanent die Symptome einfach nur mit Pillen behandeln, sondern im besten Fall an die Wurzel des Problems sozusagen gelangen, um die zu lösen, damit sich der Mensch wieder neu entfalten kann, sage ich mal. Ja. Und das wäre natürlich diese Sexroboterpille sozusagen zwischenzeitlich zu verwenden, um die Leute dann wieder zurück auf die Straßen zu bekommen, ne?
Ja, dass sie auf der Straße sein
also, sollen. Ja, zurück in die Interaktion zu bekommen mit den Leuten und nicht zu Hause zu vereinsamen.
Wenn man das schafft, dann wäre das sehr wünschenswert, gar keine Frage.
Ja. Mhm. Manchmal frage ich mich dann auch, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ob wir irgendwann so ein Szenario haben, es gibt ja immer diese Nostalgiker unter uns. Ich bin auch so einer, wo ich sage, boah, ich wäre voll gerne in den 90ern aufgewachsen. Da gab es noch keine Smartphones, da gab es so irgendwie so einen Aufschwung, der aus den 80ern noch so ein bisschen vorhanden war. Da gab es in den 90ern bestimmt Leute, die gesagt haben, ich hätte gerne in den 80ern gelebt und in den 80ern gab es bestimmt Leute, boah, ich hätte es voll geil gefunden, bei der Mondlandung irgendwie schon volljährig gewesen zu sein. Und da stelle ich mir mal die Frage, vielleicht, wenn wir diese Zukunftsszenarien jetzt zeichnen und so weiter, vielleicht gibt es dann in Zukunft irgendwann eine Generation, die mit künstlicher Intelligenz schon aufgewachsen ist, so wie mein Sohn zum Beispiel, die dann sagen, boah, ich wäre voll gern in den 2020er Jahren aufgewachsen, als das Ganze am Start war, oder vielleicht in den 2010er Jahren aufgewachsen, so wie ich aufgewachsen bin. Da gab es nämlich noch gar keine künstliche Intelligenz oder zumindest nicht in dem Maße.
Ja, das finde ich. Ja, also das glaube ich bestimmt, dass das so sein wird. Das war bisher auch so und ich kann mich gut an die 90er und an die 80er erinnern. Und es gibt tatsächlich Aspekte, wenn ich auch wirklich sagen würde, dass manches war nicht schlecht. Ich will nicht sagen besser, aber manches war nicht schlecht in der Tat. Also die Smartphones haben wirklich viel verändert. Ich würde aber nicht sagen, immer nur alles zum Schlechten.
Nee.
Aber es gibt schon, also ja, gerade so 80er und 90er war manches noch, also unbefangener auch. Es ist ja auch immer so ein bisschen diese Unbefangenheit, unbefangener Umgang mit Dingen, auch mit Themen. Zum Beispiel Comedy war in den 90ern sehr gut, das weiß ich noch. Das ist heute, ist vieles davon so offenbar nicht mehr richtig möglich.
Warum glaubst du, ist das so, dass das inzwischen anders ist oder dass sich das so verändert
hat? Ja, also ohne, dass es jetzt ganz auf ganz konkrete Dinge zuschneidet. Aber es ist, glaube ich, wir sind natürlich, Gesellschaften machen auch Prozesse durch, auch Reifungsprozesse. und die aber auch dazu führen, dass viel mehr unterschiedliche Gesichtspunkte nur eine Rolle spielen. Manchmal ist das, was man früher nämlich hatte, war auch ein bestimmter verengter Gesichtspunkt. Und bestimmte andere Gesichtspunkte waren nicht unbedingt so da. Und also sprich, alles, was Diversität angeht, in welcher Hinsicht auch immer, da ist schon weniger damals gewesen, als wir das heute haben. Und das führt nicht immer, aber führt durchaus mal dazu, dass man auch die Komplexität, also dass die höher wird, dieser und dass manche Dinge, die ursprünglich mal unkompliziert zu sein schienen, jetzt auf einmal komplizierter sind, weil man mehr unterschiedliche Standpunkte hat. Ja. Insofern, manchmal projiziert man etwas hinein, auch was zu der Zeit damals man es gar nicht so immer so positiv empfunden hat, muss man auch manchmal sagen.
Ja. Und man erinnert sich sowieso meistens ans Positive eher als ans Negative.
Das muss man auch
berücksichtigen.
Ja. Okay. Gerade die Schwierigkeiten, die vieles noch war. Also auch, man muss sich überlegen, in den 90ern war ein Land wie China praktisch völlig unterentwickelt noch. Und auch nicht nur China, sondern viele Teile der Welt. Und das ist ein jetzt abgesehen davon, dass ein großartiger Prozess ist, nicht nur für die, aber auch für die ganze Welt. Es hat sich dadurch einfach sehr, sehr viel verändert, was man sich damals auch noch gar nicht vorstellen konnte.
Also ich glaube, dass wir die Armut zu einem sehr großen Teil inzwischen oder sehr gut bekämpft haben im Vergleich zu damals. Also es gibt deutlich weniger Armut weltweit, als es noch damals gab. Auch wenn sie, so wie Sie sagen, auch wenn sie ein bisschen anders anfühlt.
Ja.
Okay. Ja, sehr schön. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade ganz, ganz viele Themen abgehandelt. Ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bereithält. Ob so Filme wie Eagle Eye, Minority Report, AI, wir haben kurz im Vorgespräch über dieses Kind gesprochen von dem Film aus 2001, ob solche Dinge tatsächlich irgendwann Realität werden oder zu Teilen Realität werden oder ob wir doch in einer sehr eher utopischen oder einer sehr positiven Zukunft landen werden. Ich finde es gut, dass diese Gespräche stattfinden. Ich finde es auch gut, dass es dieses Institut gibt und diese Themen dann tatsächlich auch mit denjenigen, die KI entwickeln, aber auch tatsächlich einsetzen im großen Stil. In Deutschland natürlich besonders die Automobilindustrie, dass das damit besprochen wird. Gibt es denn von Ihrer Seite noch was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was super wichtig war? Oder haben wir erstmal so einen ganz guten Rundumschlag?
Also ich meine, ein Thema, was man vielleicht nochmal nennen sollte, ist es sehr wichtig, ist auch diese internationale Zusammenarbeit in dem Bereich, auch gerade bei KI und KI-Ethik, weil das eine sehr schnell als Herausforderung im Grunde weltweit begriffen wurde. Und das finde ich erstaunlich, das hatte man eigentlich selten früher, auch bei anderen Technologien, nicht so, jeweils nicht so schnell. Und das ist auch eine sehr positive Entwicklung, finde ich, bei denen man erkennt, man steht im Grunde auf der ganzen Welt vor diesen gleichen Fragen. Man geht vielleicht nicht immer in der gleichen Weise damit um, mit den Herausforderungen und den Chancen der KI, aber die Fragen stellt man sich eigentlich überall. Und das ist letztlich etwas, glaube ich, was uns gerade auch in schwierigen Zeiten, die wir manchmal durchaus jetzt auch im Moment haben, auch wieder vereinen und zusammenbringen kann.
Mhm. Ich hoffe so. Es wäre schon gut, wenn wir uns da global einig werden und dass da nicht einer irgendwie komplett die Ethik beiseite legt und einfach macht und durchzieht.
Genau. Wir werden uns nicht in allen Fragen einig sein, aber zumindest in einer großen Zahl. Und wenn man sich zum Beispiel die unterschiedlichen Ethikkataloge für KI und Richtlinien, die entwickelt worden sind in den letzten Jahren, wenn man sich die mal ansieht und mal vergleicht zwischen solchen zum Beispiel aus USA, Nordamerika, aus Europa und China und noch ein paar andere, da ist eine große Übereinstimmung. Also ich würde sagen mal so 85% stimmen die im Grunde überein. Und dann gibt es ein paar Unterschiede, ja. Aber die Übereinstimmung ist im Vergleich zu vielen anderen Fragen doch recht groß.
Mhm.
Und das finde ich grundsätzlich ermutigend.
Ja, also ich meine, grundsätzlich muss man sich sowieso mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist gekommen, um zu bleiben. Und dann liegt es letztlich an uns, dass auch unsere Werte dann in dieser KI vertreten sind. Wo ich ein Fragezeichen, also ich stelle mir halt einfach die Frage, hat Nordkorea auch so einen Ethikkatalog? Also deshalb, also da bin ich gespannt, aber solange man versucht, zumindest im Westen oder bei denjenigen, die mitmachen, die mit einzubinden und da versucht, so viel wie möglich zu schaffen, damit eben diese eher Utopie statt Dystopie entsteht, finde ich das, wie Sie sagen, eine durchaus positive Sache, der wir dann auch positiv entgegenblicken können. Sehr schön. In diesem Sinne, Herr Lüttke, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wie kann man eigentlich nochmal auf Sie aufmerksam werden, wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, beziehungsweise vielleicht nochmal nachfragen hat?
Ja, also wenn man sich beschäftigt mit dem Institut für Ethik der Künstlichen Intelligenz, Institute for Ethics in AI, wir haben eine Twitter-Seite, wir haben eine LinkedIn-Seite, die sehr aktiv ist, und wir haben natürlich auch eine Homepage, auf der viele unserer Aktivitäten zu sehen sind. Wir haben regelmäßig Events, die auch auf YouTube zu sehen sind. Also da kann man mit uns in vieler Weise in Interaktion treten.
Perfekt. Dann verlinke ich das nochmal in den Shownotes. Vielen Dank nochmal und Dankeschön auch an die Zuhörer und Zuschauer.
Ich danke.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.